Servus und ganz herzlich willkommen zur 6. Ausgabe von Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Ich bin immer noch Christian Rupp und an meiner Seite immer noch natürlich mein Leihmäder am Mikrofon, Stefan Ustorf. Grüß dich, Stefan.
Hallo, Kobe. Servus.
Ja, ich hoffe, alles gut bei dir. Ich glaube, wir haben wieder einige Meilen bzw. Kilometer, je nachdem, wie du rechnen möchtest, zwischen uns. Du bist immer noch in den Staaten.
Ja, ich bin immer noch zu Hause. Und jetzt seit unserem letzten Podcast ist ja auch so ein bisschen eishockeyfreie Zeit. Ist alles vorbei. Ich versuche so ein bisschen den Sommer zu genießen. Und gut, aber du siehst es, wir sind am Mikrofon, wir reden über Eishockey. Ganz kommen wir nie davon weg.
Niemals. Absolut richtig. Und wir haben ja auch nur eine einzige Woche jetzt dazwischen gehabt, zwischen Episode 5 und Episode 6. Das heißt, es muss viel passiert sein in der Zwischenzeit. Die sogenannten Key-Events oder Signature-Events in der NHL heißt NHL Awards, NHL Draft und der erste Tag der Free Agency. All das werden heute unsere Themen sein in der letzten Ausgabe vor der Sommerpause. Also den Zahn muss ich gleich schon mal vorab ziehen. Wir werden uns jetzt dann auch ein paar Wochen Pause gönnen, die Stimme ein wenig ölen. Und dann sind wir zur neuen Saison mit neuer Energie und neuen Themen natürlich zurück. Also dann sind wir auch schon bei der Inhaltsangabe. Wir starten dann mit der Free Agency. Es ist viel passiert. Gestern Nacht am Montag, wir wollen so ein bisschen eine Starting Six zusammenstellen der aktivsten Teams auf dem Free Agent Markt. Dann schauen wir uns natürlich den NHL Draft 2024 an. Wer sind denn die Top Picks und was waren die besten Steals? Und last but not least haben wir natürlich auch noch die NHL Awards gehabt. Die Trophäen wurden wieder vergeben an die Besten der Besten und da schauen wir uns an, wer die wichtigsten dieser Pokale abgeräumt hat. Starten, wie genau beschrieben, mit dem Free-Agent-Markt. Erstmals in der NHL-Geschichte wurden an Tag 1 über 1 Milliarde US-Dollar an neuen Spielern ausgegeben, also vertragslose Spieler, die gesigned wurden in den Teams. Und ich muss ganz vorneweg die Mannschaft nennen, die für mich alle anderen überragt hat. Und das sind die Nashville Predators. Ich meine, Steven Stamkos, Jonathan Marchessault, Brady Shea, Scott Wedgwood, um nur ein paar zu nennen, neu dazugeholt. Dazu gab es die Vertragsverlängerung von Juuse Saros, der Torhüter, 8 Jahre. Und Alexandre Carrier, Verteidiger, auch nochmal 3 Jahre extended. Also kein Team war für mich, Stefan, so aktiv wie die Preds. Also da hat's richtig gedonnert in Smashville.
Absolut. Nashville hat aber auch schon, wie gesagt, vorher angekündigt, groß zugeschlagen dieses Jahr. Und Barry Trotz in seinem zweiten Jahr als GM hat eigentlich immer auch darüber gesprochen, dass er sich offensiv verstärken will, dass er auch in der Offensive sehr viel Hilfe braucht. Ich glaube, sie haben kurz vor Free Agency mit Juuse Saros ihre Nummer 1 langfristig unter Vertrag genommen, haben die Situation geklärt, sind eine Mannschaft, die von der man weiß, dass sie extrem diszipliniert und strukturiert defensiv Eishockey spielen kann, aber die Probleme hat beim Tore schießen. Und mit Steven Stamkos und Jonathan Marchessault haben sie jetzt 2 Jungs dazugeholt, die letztes Jahr über 40 Tore gemacht haben. Klar, beide ein bisschen älter, aber ich glaube vor allem bei Steven Stamkos, der anfangs in seiner Karriere doch relativ viele Verletzungsprobleme gehabt hat aufgrund von Unfällen, sage ich jetzt mal. Man erinnert sich an sein gebrochenes Bein, als er gegen den Pfosten gekracht ist. Steven Stamkos ist bekannt dafür, dass er jemand ist, der sich unfassbar gut um seinen Körper kümmert, der extrem hart trainiert, der in einer hervorragenden physischen Kondition ist. Und ich glaube, da ist das Alter von 34 Jahren kein Problem. Außerdem muss man dazu sagen, ist es bei Steven Stamkos natürlich eine ganz besondere Geschichte. Langjähriger Kapitän der Tampa Bay Lightning, First Overall Draft Pick, noch nie für eine andere Organisation gespielt, absolutes Aushängeschild, Identifikationsfigur in Tampa Bay, in der ganzen Region. Und Julian Breesbaugh hat sich sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, so einen Spieler nicht weiter zu verpflichten. Und ich glaube, Steven Stamkos, man hat es auch in seinen Interviews gestern gehört, ist angeschlagen. Er ist sehr, sehr enttäuscht von der Situation. Das hat man klar rausgehört. Er hat das Ganze auch noch nicht verarbeitet. Er hätte nie wirklich daran gedacht, dass es so weit kommen kann. Und ich glaube, dass er mit seiner professionellen Einstellung genau deshalb nächstes Jahr eine Saison haben wird, die zeigen wird, dass oder in der er zeigen will, dass Tampa Bay da einen Riesenfehler gemacht hat.
Also das ist auch eine Personalie, die ich überhaupt nicht verstehen konnte. Schon in den letzten Wochen hat es da immer so ein bisschen gegrispelt. Also man hat sich nicht einigen können. Gleichzeitig haben wir ja beide Seiten, also sowohl der Spieler als auch der Club mit den Lightning, immer wieder betont, dass man ja weiterarbeiten möchte. Also Stamkos hat gesagt, mein Zuhause ist hier, ich will hier bleiben. Tampa hat gesagt, ja, das ist unser Franchise-Player, den wollen wir natürlich verlängern. Und am Ende kam aber ein Angebot offensichtlich raus, was nicht nur nicht ausgereicht hat, sondern schon fast ja eine Beleidigung war. Ich glaube, angeboten hatten sie, das wird kolportiert, ein Jahressalär von nur 3 Millionen US-Dollar. Unterschrieben hat er jetzt für durchschnittlich 8 Millionen US-Dollar. Also wie gibt's das, dass man so umgeht mit so einem verdienten Spieler?
Ja, das ist schwierig. Also ich würde jetzt wahnsinnig gerne hier sitzen und Julian Briesbach verteidigen, weil er ja mehr oder weniger denselben Job hat, den ich habe, auf höherem Niveau. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Es gibt für mich bestimmte Situationen, bestimmte Spieler in Vereinen oder in Organisationen, da zählen andere Regeln. Und für mich ist Steven Stamkos so ein Spieler, bei dem eigentlich andere Regeln zählen sollte. Es wäre für mich dasselbe, wenn Washington sich entscheidet, Alex Ovechkin nicht unter Vertrag zu nehmen oder Pittsburgh sich entscheidet, Sidney Crosby nicht unter Vertrag zu nehmen. Wir reden hier über einen Spieler mit über 500 Toren in der NHL, zweimal Kapitän des Stanley Cup Siegers. Da findet man einen Weg. Und es ist ja nicht so, dass wir hier über einen Spieler reden, der aufgrund seines Alters nur noch übers Eis rutscht oder so. Steven Stamkos hat 40 Tore geschossen letztes Jahr. Also es ist für mich absolut unverständlich, komplett nicht nachvollziehbar, warum man in so einer Situation mit so einem Spieler nur an das Business denkt, nur sicherlich hat Julian Briesbach 100 Erklärungen dafür, warum er das gemacht hat, die ich auch nachvollziehen kann. Muss ich jetzt, das ist keine einfache Situation. Ich weiß auch, warum er jetzt gemacht hat, diesen Schritt gegangen ist, warum er das gemacht hat und man muss sich verjüngen, die Mannschaft ganz klar braucht Veränderungen und alles, aber es gibt halt, wie gesagt, bestimmte Situationen für mich, die trumpfen alles und das wäre bei mir Steven Stamkos gewesen. Ich hätte diese Entscheidung nicht getroffen, aber deshalb bin ich auch kein NHL-GM wahrscheinlich.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, einen Steven Stamkos in einem anderen Trikot zu sehen, als das mit dem Blitz drauf. Wer sich sehr freut, sind die Nashville Predators. Die haben jetzt, wie du schon gesagt hast, einen zweimaligen Stanley Cup Champion bekommen. Einen Kapitän, der immerhin jetzt 11 Jahre bei den Bulls in diesem Amt gewirkt hat. Einen Franchise-Player, der seit 2008 in dieser Organisation war. Dazu kommt jetzt mit Jonathan Marchessault noch ein Flügelspieler, der auch gezeigt hat, was er kann. Auch ein Stanley Cup Champion 2023. Also das war schon zwei Key Editions, die Predators da gemacht haben. Wie gesagt, das sind allein 3 Stanley Cups bei diesen 2 Spielern, die sicherlich ja auch in den Top 6 auflaufen werden. Würdest du deshalb auch davon sprechen, dass Nashville nun als ein Contender zu betrachten ist?
Du darfst auch nicht Brady Shea vergessen. Hervorragender Verteidiger, der über Jahre hinweg gezeigt hat, dass er ein Top 4 Verteidiger der Liga ist. Den holst du noch dazu zu Roman Josi, du hast endlich deine 2 Spieler vorne mit Stamkos und Marchessault, die Philipp Forsberg unterstützen können, was das Tore schießen angeht. Für mich hat Nashville ganz, ganz groß ausgeholt in dieser Situation, hat das getan, was sie für richtig gehalten haben und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, vor allem, weil ich natürlich auch persönlich, ich kenne Andrew Brunette sehr, sehr gut. Wir haben über 4 Jahre zusammengespielt. Er ist vom Trainertyp her einer, der auch sehr, sehr gerne Offensive trainiert, der auch sehr, sehr gern, sehr, sehr gut mit offensiven Eishockeyspielern umgehen kann. Und Barry Trotz, sein GM, hat ihm jetzt diese Spieler geholt. Und ich freue mich wirklich darauf zu sehen, was passiert. Nashville ist eine unglaubliche Eishockeystadt. Die Stimmung dort ist unfassbar. Die Fans lechzen nach Erfolg und ich glaube, Nashville hat ein Zeichen gesetzt dieses Jahr, auf jeden Fall.
Sie waren 2017 ja schon im Stanley Cup Finale. Damals haben sie verloren gegen die Pittsburgh Penguins in 6 Spielen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was in dieser Stadt los ist, wenn die tatsächlich mal einen Cup holen sollten. Also ohnehin eine Stadt, die im Kommen ist, Nashville. Also ganz viele, auch Prominente, ziehen mittlerweile nach Tennessee und in die Nähe ins Umland von Nashville, weil sie es da so toll finden. Man spricht schon fast vom neuen L.A. In der Mitte der Vereinigten Staaten beziehungsweise Südstaaten ist Tennessee auch schon. Also man darf gespannt sein, was Barry Trotz da auf die Beine gestellt hat. Ich bin auch noch gespannt, was Jaroslav Askarov machen wird. Ein Goalie-Talent, den sie in der ersten Runde gedraftet hatten, schon in den Jahren zuvor. Dem hat man jetzt mit Saros und Wedgwood gleich 2 Mann vor die Nase gesetzt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie Askarov dann noch traden werden, weil der junge Mann will spielen.
Ja, das über Askarov ist auch schon im Vorfeld des Drafts gesprochen worden. Er war Teil eines Paketes für Nashville, die sich im Draft gerne nach vorne verbessert hätten. Und ja, ich glaube, Askarov wird getradet. Er ist bereit. Er hat letztes Jahr eine Wahnsinnssaison in Milwaukee gespielt, hat Rekorde aufgestellt in der American Hockey League. Er ist bereit für den nächsten Schritt. Er gehört in die NHL. Und er ist durch seine Leistung natürlich jetzt ein wichtiger Baustein geworden für Nashville, um zu sagen, hier haben wir jemand, der kann spielen für eine Mannschaft, die Torhüter brauchen. Und ich bin überzeugt davon, dass er diesen Sommer noch getauscht wird.
Und die Predators werden auch ohne Askarov eine tolle Mannschaft stellen können. Also für mich eines der spannenden Teams dann für die neue Saison. Lass uns gerne noch auf die 5 anderen meiner Starting Six der aktivsten Teams jetzt am ersten Tag der Free Agency schauen. Und da sind wir genau bei dem Thema, Stefan, was du schon angesprochen hattest, nämlich das knallharte Business. Und das fällt mir wirklich bei keinem Team so extrem auf wie bei den Vegas Golden Knights. Die sind ja schon, also noch gar nicht so lange dabei, so rum ist es, und sind durchaus auch schon über Leichen gegangen. Sprich, haben Spieler weggetradet oder den Verein verlassen lassen, die ja eigentlich Vegas-Born-Spieler waren, die zur Identität gezählt haben, die Publikumslieblinge waren. Und das ist erneut passiert mit Jonathan Marchessault, der jetzt, wie gesagt, weggekommen ist. Auch Chandler Stevenson haben sie gehen lassen. Gut, Anthony Mantha war noch nicht so lange dabei. Alec Martinez dafür schon. Und auch der eigentliche Nachwuchs-Goalie, der den Sprung hätte schaffen können mit Thompson, ist auch weg. Den haben sie nach Washington getradet. Also es ist mal wieder kein Platz für Hockey-Romantik in Vegas, so scheint es.
Nein, auf gar keinen Fall. Vegas, ja, wie du so schön sagst, will jetzt nicht sagen über Leichen, aber Vegas hat ein ganz klares, wirklich ein ganz klares Bild dafür, wie sie ihre Sachen machen wollen, wie sie ihr Business handeln wollen, und es kümmert sie nicht, was draußen drüber gedacht wird. Ich will jetzt nicht sagen, es kümmert sie auch nicht, was ihre Fans davon halten, aber der Fakt ist, die Vegas Golden Knights messen sich selber nur an Erfolg. Und das ist das Einzige, was zählt für sie. Und den haben sie in ihrer kurzen Zeit 2-mal Finale, 1-mal Stanley Cup gewonnen. Eigentlich immer ein Verein, dem der große Wurf gelingen könnte. Und der Erfolg gibt ihnen einfach recht. George McPhee ist immer schon ein extrem knallharter General Manager gewesen, jetzt in der Rolle des Präsidenten, hat sich das mit Sicherheit nicht verändert, und sie sind eine Organisation, die ziehen ihr Ding durch, egal was Außenstehende darüber denken, und solange sie den Erfolg haben, wird das auch so weitergehen und wird auch keiner im Endeffekt irgendwas sagen können darüber. Wenn irgendwann der Erfolg ausbleibt, dann du weißt, wie das ist in unserem Geschäft. Dann kommt das Ganze knallhart zurück und wird dir um die Ohren gehauen. Und aber dann musst du dafür antworten. Aber ich sage jetzt mal, im Endeffekt, ein Stanley Cup-Sieg bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt ihnen komplett recht in den Weg, den sie eingeschlagen sind. Und ich kenne George McPhee jetzt auch. Er war mein GM in Washington. Ich weiß, dass ihm das relativ egal ist, was die Leute drumherum denken, sondern er zieht sein Ding durch und fertig. Und nochmal, der Erfolg gibt ihm recht.
Und dann ist es ihm auch egal, dass Jonathan Marchessault einen Vegas Golden Knights gebrandeten Lamborghini gefahren hat. Also nicht nur in Clubfarben, sondern auch noch mit dem V-Helm, also mit diesem V-Visier drauf. Also ja, scheint alles nichts wert zu sein. Umso spannender ist es, sich mal anzuschauen, was die Knights gemacht haben jetzt in der Free Agency, beziehungsweise davor. denn sie haben Ilya Samsonov, einen Goalie, unter Vertrag genommen, mit Kaden Korczak, einen Verteidiger, und mit Pavel Dorofejev, einen Stürmer. Und sie haben getradet, haben zwei interessante Spieler geholt, abgegeben dafür Paul Cotter, und damit neu in Sin City sind mit Alexander Holz, einer, ja, für mich der Top-Prospects im Sturm, schwedischer Flügelstürmer, der einen guten Schuss hat, und ein Schweizer Torhüter mit Akira Schmidt, der wahrscheinlich die Backup-Rolle jetzt dann einnehmen wird. Deswegen meine Frage an dich, Stefan, ist Vegas aus deiner Sicht jetzt nach diesen Aktivitäten stärker oder schwächer geworden im Vergleich zur Vorsaison?
Da muss ich ganz ehrlich zu dir sagen, das muss ich abwarten. Das kann ich jetzt so auf dem Papier nicht wirklich beurteilen. Für mich sind sie vom Papier her schlechter geworden. Also Riley Smith und Johnson und Marcheseau musst du erstmal ersetzen, auch in der Kabine, auch was die Identität des Vereins angeht. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass ihnen das egal ist, aber Fakt ist doch, dass eine Kabine, eine Mannschaft ist ein Organismus, und wenn du da so zwei wichtige Teile rausholst, dann muss sich das Ganze erstmal wieder neu finden und erholen. Sie sind jünger geworden, das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Sie haben mit Dorofejev auch Talent dazu geholt, aber ja, muss man abwarten. Also für mich ist da die Frage, ist noch ein großes Fragezeichen dahinter, ob sie wirklich besser geworden sind. Vor allem, wenn man bedenkt, was um sie rum passiert ist. In ihrer Western Conference sind andere Vereine dabei, die sich meiner Meinung nach extrem verstärkt haben, und wird nicht so einfach werden für Vegas nächstes Jahr.
Das glaube ich allerdings auch. Gewundert hat mich der Trade, also wo sie die auch immer herziehen. Teilweise immer spektakuläre Trades mit tollen Spielern, die Golden Knights. Da frage ich mich schon, wie sie die immer einfädeln und wie sie dann für den Gegenwert auch die Qualität dann bekommen. Also zumindest bei diesem Holz- und Schmidt-Trade habe ich doch mal ganz kurz aufgehorcht, muss ich sagen. Lass uns weiterschauen zum Tampa Bay Lightning. Über den hatten wir ja eingangs schon ganz kurz gesprochen. Die waren sehr aktiv auch. Sind insbesondere aufgefallen durch ihre Abgänge. Der Kapitän ist weg, Steven Stamkos. Nach 16 Jahren in der Organisation und 11 Jahren als Kapitän. Und mit Mikhail Sergachev haben sie auch noch einen wichtigen Verteidiger aufgegeben, der in den Playoffs jetzt 2024 ja noch sein Comeback gegeben hatte, nach Schien- und Wadenbeinbruch. Also nach wenigen Wochen stand er wieder auf dem Eis. Und ihn haben sie getradet. Unter anderem ist JJ Moser, auch ein Schweizer Verteidiger, dafür nach Tampa gewechselt. Ich kann nur sagen, Julian Breeze-Brough is cooking, wie es so schön heißt. Also er kocht da ein Süppchen, keiner weiß noch so recht, was kommt am Ende raus. Er hat ja auch vor diesen Trades viele Picks auch, also für viele Picks getradet, um gut draften zu können. Hat auch noch mit Jake Ginzel einen wichtigen Stürmer, einen Top-Stürmer geholt. 7-Jahres-Vertrag hat er unterschrieben. Deswegen stellt sich bei den Bolts für mich die Frage, ist das ein neuer Anlauf auf den Stanley Cup oder ist das schon der Start eines Rebuilds?
Na, Start eines Rebuilds würde ich jetzt auf keinen Fall sagen. Jake Ginzel ist jetzt nicht der Spieler in einem Punkt in seiner Karriere, wo er einen 7-Jahres-Vertrag unterschreibt, um für eine Mannschaft zu spielen, die jetzt einen Rebuild anfängt. Sondern ganz klar hat man ihm versichert, dass die Tampa Bay Lightning in den nächsten paar Jahren weiterhin die Chance haben will, den Stanley Cup zu gewinnen. Gerade eben sitzt hier am Computer und über den Ticker läuft, Victor Hedman hat gerade einen neuen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben. Für 36 Millionen Dollar, also auch Victor Hedman wird bleiben, meiner Meinung nach der zukünftige Kapitän der Tampa Bay Lightning.
Ja.
Ich sag's jetzt einfach aus wahrscheinlich Nostalgie oder einfach, ja, wie ich halt selber tick. Für mich mit dem Abgang von Steven Stamkos und der Art und Weise, wie das alles über die Bühne gegangen ist, der große Verlierer dieses Jahr. Klar, Jake Gensel ist ein toller Eishockeyspieler, der Tampa Bay helfen wird, aber ja, ich habe trotzdem große Probleme damit, wie die Situation mit Steven Stamkos über die Bühne gegangen ist, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und nochmal, du verlierst einen 40-Tore-Mann, einen Centerman, ein Mittelstürmer, der über Jahre hinweg zusammen mit Kucherov dafür gesorgt hat, dass dein Powerplay immer eins der besten der Liga war. Nochmal, wir reden hier nicht über einen Spieler, der auf dem absteigenden Ast war, der ja nur noch mitgespielt hat, weil er schon so lange da war, sondern über einen 34-jährigen zweifachen Stanley Cup-Gewinner, der der 40 Tore geschossen hat. Und ich kann mich damit einfach nicht anfreunden für mich. deshalb Tampa Bay der große Verlierer dieser Free Agent Saison für mich.
Ja, lass uns mal tief in den Tabellenkeller noch schauen. Da haben die Chicago Blackhawks den einen oder anderen Fang gemacht jetzt auf dem Free Agent Markt. Und was da auffällt, sie haben sich Spieler geholt, die sehr viel Erfahrung auch mitbringen. Also im Sturm beispielsweise Tyler Bertuzzi, ganz giftiger Angreifer. Toivo Teräväinen war ja auch einer der Top-Spieler, die verfügbar waren. Dann Pat Maroon und Greg Smith, also zwei Bottom-Six-Forwards. In der Verteidigung Alec Martinez, der schon so viele Schlachten geschlagen hat. TJ Brody und im Tor noch Laurent Brossoit. Also es scheint, als würde man sich sehr viel Erfahrung in eine Mannschaft holen, die von einem ganz Jungen angeführt wird, von Connor Bedard. Und da ist für mich die spannende Frage, bekommen die Hawks jetzt dadurch einen spürbaren Schub für die neue Saison?
Das wird sich zeigen, weil das, wie gesagt, schon ja, schwierig ist. Du hast 5 Spieler geholt, die über 30 Jahre alt sind. Und Connor Bedard braucht Hilfe. Connor Bedard braucht Erfahrung um sich herum. Connor Bedard ist noch sehr, sehr jung, hat natürlich gezeigt, was er kann und warum er First of All Draft Pick war. Alle diese Dinge, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Aber Chicago war letztes Jahr wirklich eine sehr, sehr schlechte Mannschaft. Tatsache ist, dass sie Hilfe brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Es ist so, für mich im Sport, dass du, wenn du einen Spieler wie Connor Bedard hast, dann musst du ihm auch ganz schnell helfen, weil du willst nicht, dass er sich ans Verlieren gewöhnt. Und das ist einfach, das ist eine Krankheit in dem Sinne im Sport, die willst du nicht haben. Und er ist natürlich der Spieler, auf den alles, um den herum alles aufgebaut wird und der dir dann irgendwann helfen soll, den Stanley Cup zu gewinnen. Und wenn der sich in seiner frühen Karriere daran gewöhnt, immer wieder zu verlieren, dann willst du das nicht. Deshalb haben sie jetzt versucht, mit viel, viel Erfahrung und auch mit viel Grit, Härte, also mit Bertuzzi, Smith, Maroon, hast du Spieler dazu geholt, die natürlich auch unter die Haut gehen, die hart spielen, die beschützen können, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Alec Martinez hat unglaublich viel Erfahrung, hat auch den Stanley Cup gewonnen, 2-mal mit L.A., sie haben Spieler dazu geholt, die Connor Bedard in den nächsten 2-3 Jahren dabei helfen werden, noch professioneller zu werden, das tägliche Geschäft in der NHL noch besser zu verstehen. Auch Lukas Reichel braucht diese Hilfe, brauchen wir auch nicht drüber reden. Lukas ist ein unfassbar talentierter junger Mann, der aber wirklich die Erwartungen, die Chicago in ihn gesetzt hat, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich so erfüllt hat, wie man sich das vorstellt. Er lässt immer wieder aufblitzen, was er für Talent hat, aber es fehlt ihm einfach an Konstanz. Und ich glaube, dass die älteren Spieler, die jetzt dazugekommen sind, dabei helfen können, diesen jungen Spielern auch Konstanz beizubringen und über so eine lange Saison hinweg, dass die Leistung stimmt und dass sie sich weiter nach vorne bewegen können.
Ich glaube auch, dass sie vor allem von dieser Erfahrung profitieren, weil auf dem Eis, also ich glaube sowohl Maroon, Smith, Martinez, Brody und auch Brossoit, glaube ich, haben ihren Zenit schon erreicht, wenn nicht sogar überschritten. Also ich weiß nicht, ob sie so viel Hilfe auf dem Eis bekommen, aber ich glaube, wie du sagst, in der Kabine, gerade so als Leader, von denen du dir noch einiges abschauen kannst, könnte das wertvoll werden für die Chicago Blackhawks. Ich glaube, am Ende gehört aber noch ein bisschen mehr dazu. Eine Mannschaft, die sich überhaupt nicht ans Verlieren gewöhnt hat, denn sie gewinnen gefühlt in jedem Jahr sehr, sehr viele Spiele, das sind die Boston Bruins. Die haben ja auch genau so eine Kultur etabliert bei sich und auch die haben 2 spannende Neuverpflichtungen präsentiert am gestrigen Montag, als der Free-Agent-Markt aufgemacht hat. Und das ist ein Centerman, der wahrscheinlich der Nummer 1 Center wird, mit Elias Lindholm und mit Nikita Sadorov, einen großgewachsenen physischen Verteidiger. Und das ist deshalb so interessant, weil natürlich ganz schnell Parallelen gezogen wurden zwischen Lindholm und Patrice Bergeron und zwischen Sadorov und Sedano Jara. Ich bin gespannt, ob die Rechnung aufgeht für General Manager Don Sweeney.
Also bei den Vergleichen wäre ich ganz, ganz vorsichtig, ganz schnell würde ich da sagen, halt, stopp. Ich glaube, so gerne ich Zadarov und Lindholm mag, beides tolle Eishockeyspieler, Zdeno Chara und Patrice Bergeron sind eine andere Kategorie. Und ich glaube, da tust du diesen beiden Spielern auch keinen Gefallen, wenn du anfängst, sie mit diesen Legenden oder Boston Bruins Legenden zu vergleichen. Sie haben mit Sicherheit, Boston hat mit Sicherheit ein Detail angegangen oder was sie wirklich gebraucht haben. Dieser Mittelstürmer hat gefehlt. Elias Lindholm ist in einer Situation, er hat die ganze Saison über zwei hervorragende Angebote von erst Calgary, dann Vancouver ausgeschlagen. Ich glaube, es war relativ klar, wo er landen wird, dass Boston seine neue Station wird. Und er ist jetzt in einer Situation, er ist endlich die Nummer 1, der Nummer 1 Mittelstürmer. Er ist im ersten Powerplay auf dem Eis. Er wird endlich die Rolle bekommen, die er sich selber auch vorgestellt hat. Und man wird sehen, ob das dann so aufgeht. Zadorov ist natürlich, muss man dazu sagen, ein Top-Verteidiger, der sofort in die Top 4 stößt, der unglaublich viel helfen kann. Jemand, den sie gebraucht haben, der auch ein bisschen Härte und Physis mit reinbringt in ihr Spiel. Boston war für mich eine Mannschaft, die mich letztes Jahr sehr überrascht hat mit ihren Leistungen. Ich habe schon erwartet, dass das Ganze ein bisschen abfällt, nachdem sie mit Bergeron und auch Krejci ihre zwei Top-Mittelstürmer verloren haben. Ob das jetzt genug war dieses Jahr, wird man sehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Die Mannschaft ist, finde ich, relativ alt. Sie haben natürlich auch mit DeBrusque meiner Meinung nach einen sehr wertvollen Spieler verloren, der zwar immer wieder Probleme mit der Konstanz gehabt hat, aber vor allem dann in den Playoffs auch dieses Jahr immer wieder gezeigt hat, wie wertvoll er sein kann. Und auch den musst du erstmal ersetzen. Es ist eine Mannschaft, die sich ein bisschen verändert hat vom Gesicht her. Man wird sehen, was dabei rauskommt. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, dass es genug war.
Ja, und sie haben ja nicht nur DeBrusque gegeben, sie haben ja auch mit Linus Ullmark ihren, ja, wie sagt man da, 1B-Torhüter, also kannst ja gar nicht sagen, Nummer 2, die haben ja sich die Einsätze aufgeteilt, zusammen mit Jeremy Swayman, und einen dieser wichtigen Tandem-Torhüter haben sie jetzt hergegeben mit Linus Ullmark. Auch Matt Grizzlick ist nicht mehr mit dabei, der hat ja auch oft in der ersten Reihe neben McAvoy gespielt. Also sie haben doch einen personellen Aderlass gehabt, Boqvist nicht mehr dabei, Heinen, Lucic, Maroon, also es scheint schon wieder so einen, ja, mittelgroßen Umbruch zu geben in Boston. Gleichzeitig Lindholm und auch Zadorov haben betont, dass sie nirgendwo anders lieber hingewollt hätten, außer zu den Bruins. Also die freuen sich da sehr drauf und ich bin gespannt, was dann an diesem Ort, der Stadt der Champions, wird es ja auch genannt, dann schlussendlich passiert. Wer gerne noch Champion werden möchte, das sind die Edmonton Oilers, und das ist auch unser sechstes Team in den Starting Six der aktivsten Teams an der Free Agency, zumindest an Tag 1. Die Edmonton Oilers. Kuriose Situation schon alleine deshalb, Stefan, weil der General Manager da vor dem Absprung steht, Ken Holland. Was glaubst du, inwiefern hat das schon mal die kompletten Aktivitäten jetzt in dieser so heißen, spannenden Phase beeinflusst?
Hat mit Sicherheit einen Einfluss gehabt, aber ich glaube, dass die Situation intern schon sehr lange so bekannt ist, dass die Edmonton Oilers eigentlich schon seit Monaten wissen, dass Ken Holland nicht weiter der GM der Mannschaft sein wird. Ich glaube, sie haben sich intern auf diese Situation vorbereitet. Für mich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, die Edmonton Oilers zusammen mit Nashville der ganz große Gewinner bis zum jetzigen Zeitpunkt, weil sie in der Lage gewesen sind, meiner Meinung nach Spieler zu behalten, die unglaublich wichtig für sie gewesen sind dieses Jahr, auch vor allem in den Playoffs. Adam Henrique, Matthias Janmark, und Corey Perry sind Leute, die wirklich geholfen haben, diese Mannschaft weiter nach vorne zu bringen. Auch Connor Brown hat eine hervorragende Playoffs gespielt, vor allem in den letzten zwei Runden. Da haben sie meiner Meinung nach wirklich die richtigen Spieler behalten, haben es geschafft, sie auch finanziell ins Paket mit einzubinden. Und dann haben sie meiner Meinung nach mit Victor Arvidsson und Jeff Skinner zwei Leute noch dazu geholt, die unglaublich helfen können. Victor Arvidsson wird in der Lage sein, meiner Meinung nach in die Top 6 reinzustoßen. Sofort wird entweder mit Dreisaitl oder mit McDavid spielen, wird dort auch offensiv seine Qualitäten zeigen können. Und Jeff Skinner ist ein Spieler, der meiner Meinung nach hochinteressant ist. Er ist ein extrem talentierter Torjäger, der immer dieses, ja, der einen Riesenvertrag damals in Buffalo unterschrieben hat, in den ersten ein, zwei Jahren nach Unterschrift dieses Vertrages nie die Erwartungen erfüllen konnte. Und dadurch ist der Vertrag mehr oder weniger immer mehr zu einer Last geworden. Er ist immer nur damit verglichen worden, was er verdient und dass es so ja nicht reicht. Tatsache ist aber, dass er durchschnittlich immer seine 30 Tore macht und das ist was Edmonton sehr, sehr gut gebrauchen kann. Sie haben wichtige Spieler nochmal wie Henrik, wie Janmark, wie Brown verpflichtet für ihre Bottom Six, die ihnen mehr Tiefe geben und haben sich dann meiner Meinung nach mit Arvidsson und Skinner in den Top Six eindeutig verbessert. Und die Abgänge, die sie gehabt haben mit Warren Fogle zum Beispiel, super kompensiert. Also ich finde, Edmonton hat sehr, sehr viel richtig gemacht bis jetzt zu diesem Zeitpunkt hin und auf dem Papier her für mich eine Mannschaft, die sich eindeutig verstärkt.
Spannend wird sein, ob Viktor Arvidsson, der Neuzugang, wirklich neben Leon Dreisaitl dann auch auflaufen wird. Ich glaube, das ist ein guter Fit für die Dreisaitl-Reihe, weil der bringt einfach nochmal so eine richtige Portion Geschwindigkeit auch mit. Also das dürfte spannend werden und das wird die Personalie Leon Dreisaitl ohnehin, denn ab heute kann er mit den Edmonton Oilers verhandeln über eine Vertragsverlängerung. Sein Vertrag läuft noch bis 2025, also noch die kommende Saison. Und natürlich schießen längst die Gerüchte ins Kraut. Bleibt er nicht? Ich glaube, die Oilers werden alles tun, dass er verlängert. Aber was glaubst du, bleibt er oder nicht?
Ich glaube, dass er bleibt. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Für mich, ja, sein Geld wird er so oder so verdienen. Also ich glaube, Geld ist jetzt eine Situation, um die sich Leon Dreisaitl in den nächsten paar Jahren keine Gedanken machen muss. Weil egal, wo er hingeht, den Vertrag wird er bekommen. Er wird oder sollte meiner Meinung nach, wenn er jetzt einen Vertrag unterschreibt, sofort zu einem der bestbezahltesten Spieler der Liga werden, wenn nicht zum bestbezahltesten Spieler der Liga, bis Connor McDavid seinen nächsten Vertrag unterschreibt. Und es geht ja im Endeffekt darum, wo du willst ja was gewinnen. Wo hast du die beste Chance, den Stanley Cup zu holen? Und es gibt Gerüchte, dass Leon Dreisaitl möglicherweise mit den San Jose Sharks in Verbindung gebracht wird, weil die einen deutschen Besitzer haben. Alle diese Dinge. Ich kann es mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Also wenn ich Leon Dreisaitl wäre und ich weiß, egal wo ich hingehe, mein Geld verdiene ich so oder so, dann würde ich doch auch sehr gerne in einer Mannschaft spielen, wo ich das Gefühl habe, dass ich relativ schnell eine Chance habe, den Stanley Cup zu gewinnen. Und das sind die Edmonton Oilers ganz klar. Er hat eine hervorragende persönliche Beziehung mit Connor McDavid. Die zwei sind unglaublich gut befreundet. Er hat noch nie in einer anderen Organisation in der NHL gespielt. Er hat mehrfach angesprochen, wie wohl er sich in Edmonton fühlt und wie gerne er auch dort ist. Also ich wäre sehr, sehr überrascht, wenn er keinen neuen Vertrag in Edmonton unterschreibt. Ich gehe aber davon aus, dass es kein 8 Jahre langer Vertrag wird, sondern dass er einen Vertrag unterschreibt über 4 Jahre, um zu sehen, wie sich die Situation entwickelt, um auch zu sehen, wie sich die finanzielle Situation in der NHL entwickelt. Man geht davon aus, dass der Salary Cap in den nächsten 4 Jahren weiter steigt. Was bedeutet, dass Spieler mehr Geld verdienen können? Der große Punkt bei Spielern wie Leon Dreisaitl oder Austin Matthews, Connor McDavid, ist gar nicht die eigentliche Zahl, die im Vertrag steht, sondern der Prozentsatz, wie viel du vom Salary Cap als einzelner Spieler verdienen kannst. Und es darf, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, was die Zahl ist. Ich glaube aber, ein einzelner Spieler darf nicht mehr als 15% des kompletten Salary Caps verdienen. Und das sind die Zahlen, wo Leute wie Dreisaitl, McDavid und Matthews und wer es auch immer ist, hinwollen. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass er einen kürzeren Vertrag unterschreibt, weil er vielleicht auch dazugelernt hat, den letzten Vertrag, den er unterschrieben hat, da war er die letzten 5 Jahre mehr oder weniger extrem unterbezahlt, muss man ja ganz klar so sagen.
Eins der größten Schnäppchen in der NHL in den letzten Jahren auf jeden Fall. 8,5 Millionen Jahresgage für Leon Dreisaitl. Ich glaube, den zweistelligen Wert, den sollte er locker erreichen. Ich glaube eher, das wird irgendwas zwischen 10, 12, 13. Also mal schauen, wo Leon dann landen wird.
Ich gehe von über 13 aus, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wäre meiner Meinung nach auch fair so. Wow. Er ist ein Top-3-Spieler für mich der Liga. Er ist, sie haben Spiel 7 dieses Jahr im Finale verloren. Er hat mit Sicherheit auch in den Playoffs die letzten zwei Runden nicht mehr so produziert, wie man sich das vorstellt. Aber das ist egal. Ich meine, Tatsache, man muss ja sich das Gesamtbild anschauen. Punkt pro Spiel, Bilanz in den Playoffs ist er unter den Top 4 der Geschichte der NHL. Also Leon Dreisaitl sitzt eindeutig am längeren Hebel, was die Vertragsverhandlungen angehen. Er kann es meiner Meinung nach extrem beruhigt angehen. Bei Leon Dreisaitl geht es eigentlich nur darum, wie schnell kann er wo den Stanley Cup gewinnen. Ich glaube, das ist sein einziges Ziel. Alles andere ist ihm relativ egal.
Und wirft natürlich auch nochmal eine ganz spannende Frage auf, denn klar, er verdient wahrscheinlich 15, 16, 17 Millionen, das ist ganz klar, für das, was er dem Verein eben auch gibt. Aber, und das ist ja das große Aber, je mehr Gehalt du natürlich selber einsteckst, desto weniger kann der General Manager natürlich für Spieler investieren, die um dich herum arbeiten müssen. Also entweder Reihenkollegen oder eben die Bottom Six oder die Verteidigung, die hin und wieder kritisiert wurde, oder der Torwart da, ja, ist eben die Frage, was ist dir dann lieber, der eigene Paycheck oder vielleicht, dass du bessere Kollegen hast? Denn wir wissen auch, Leon Dreisaitl will dem Stanley Cup ja eigentlich alles unterordnen.
Ja, aber das stimmt, 100%. Und da hat er ja in den letzten paar Jahren für gesorgt mit seinem Vertrag, mit allem drum und dran. Aber deshalb bin ich ja auch so, sag ich jetzt mal, also begeistert jetzt nicht, aber deshalb bin ich auch beeindruckt von dem, was die Edmonton Oilers in der Lage waren, in der Free Agency bis jetzt zu tun, mit Henrik, mit Brown, mit Janmark, mit allen anderen. Er hat, sie waren einfach in der Lage, das Geld gut zu verteilen, sich meiner Meinung nach tiefer aufzustellen, mit mehr Qualität aufzustellen. Und sie haben natürlich alle diese Dinge getan mit dem Hintergedanken, genügend Geld übrig zu haben für Dreisaitl und für Connor McDavid, der dann nächstes Jahr dabei ist. Und das sind zwei Spieler von einer Qualität, ja, die musst du einfach bezahlen. Fertig, aus. Die Edmonton Oilers können sich meiner Meinung nach nicht erlauben, im Endeffekt dazustehen und zu sagen, zu Connor McDavid und Leon Dreisaitl zu sagen, hör zu, alles wunderbar, aber für euch haben wir jetzt nur noch 10 Millionen übrig. So funktioniert das nicht. Ja. Die wissen ganz genau, was sie tun. Da wird sehr, sehr viel gerechnet im Hintergrund. Und wie gesagt, nochmal, sie haben sich breiter aufgestellt. Sie sind meiner Meinung nach besser geworden und sie haben genügend Geld übrig gelassen, um ihre zwei absoluten Topstars langfristig unter Vertrag zu nehmen.
Und haben jetzt natürlich diese wertvolle, unbezahlbare Erfahrung in einem Stanley Cup Finale auch schon gesammelt. Also Oilers muss man auf jeden Fall auf den Zettel haben. Ja, 1,12 Milliarden US-Dollar wurden schon ausgegeben. Ein paar spannende Namen sind ja auch noch auf der Liste. Wladimir Tarasenko, Jack Roslovic, Tyler Johnson, James van Riemsdyk, John Klingberg, Justin Schultz. Also da gibt's wirklich eine Reihe an Spielern, die noch interessant sind und die diesen Wert nochmal in die Höhe treiben könnten. Da sind wir gespannt, was die nächsten Tage noch so bringen. Lass uns aber, Stefan, als nächsten großen Themenkomplex auf den NHL Draft 2024 schauen. Natürlich wird viel gesprochen über die Top Prospects. First Overall Pick war Macklin Celebrini, der von den San Jose Sharks jetzt wenig überraschend ausgewählt wurde. Ist er für dich der ultimative Top-Spieler in diesem Draft? Und was glaubst du, wie wird er diese Franchise, die ja krachend letzter war in der Vorsaison, wie wird er die verändern?
Er war ganz klar die Nummer 1 in diesem Draft. Also da gab es wirklich überhaupt keine Debatte. Es stand schon vor Monaten fest, dass er als Nummer 1 gezogen wird. Er ist mit Sicherheit ein unfassbar talentierter Spieler. Er ist ein Spieler, von dem ich davon ausgehe, dass er eine lange, sehr erfolgreiche NHL-Karriere haben wird. Er fällt für mich aber nicht in die Kategorie Connor Bedard oder auch Connor McDavid sowieso nicht. Aber er ist für mich kein Spieler, von dem ich davon ausgehe, dass er automatisch ein Franchise mehr oder weniger Huckepack nehmen kann und sagen kann, okay, Jungs, ich kümmere mich jetzt und in den nächsten 5 Jahren wird alles gut, weil ich jetzt hier bin. Das weiß ich nicht, ob er diese Qualität hat. Ich glaube, San Jose war ja wirklich, ohne jetzt böse sein zu wollen, aber die waren ja wirklich unfassbar schlecht letztes Jahr. Das war ja eine Mannschaft, die teilweise schon gehobenes AHL-Niveau hatte. Und da ist noch sehr, sehr viel Arbeit, die kommt. Du siehst es ja selbst bei Chicago mit Connor Bedard, sind sie ja noch lange nicht so weit, dass sie innerhalb von ein oder zwei Jahren jetzt sagen können, okay, wir sind eindeutig eine Playoff-Mannschaft. San Jose hat noch 4, 5, 6 wirklich sehr, sehr harte Jahre vor sich. Und ja, man wird sehen, wie schnell sie einen Spieler wie Celebrini A einbauen können, wie schnell sie ihn auch unterstützen können. Weil ein Spieler, man darf nicht vergessen, der Junge ist noch nicht mal 18 Jahre alt, glaube ich, oder? Kann das sein? Oder er ist inzwischen 18, aber er gerade erst 18 geworden. Also er ist blutjung und wir müssen einfach mal abwarten, was da passiert. Er braucht sehr, sehr viel Hilfe in den nächsten paar Jahren.
Ja, und die haben sie auch schon versucht zu akquirieren. Tyler Toffoli und Alex Wennberg waren die Top-Free-Agents, die Sharks unter Vertrag genommen haben. Jetzt, ja, unterbrichst du so ein bisschen meine Aufbruchstimmung. Ich wollte sagen, da passiert ordentlich was in San Jose. GM Mike Greer ist auch cooking. Also ich war direkt euphorisch und jetzt kommt von dir der Vorschlag, haben wir über die Rübe.
Tut mir leid, da bist du als Fan vielleicht ein bisschen zu emotional. Also für mich sind da noch, da wird noch eine Zeit lang dauern, bevor die San Jose Sharks wieder dahin kommen, wo sie über Jahre hinweg gewesen sind. So weit sind sie noch nicht.
Und das, obwohl ich sogar sagen würde, sie haben noch einen der Top-Steals gelandet mit Sam Dickinson an 11. Stelle. Das haben wir extra nochmal nach vorne getradet, um den 11. Pick zu haben. Das ist nämlich eine Position, die brauchen sie dringend. Denn Verteidiger, er ist schnell, er ist groß, er ist explosiv, hat 70 Punkte in der OHL auch gemacht. Also der wird schon auch helfen, aber wie du sagst, das dauert einfach seine Zeit. Das sind alles keine Soforthilfen.
Nein, das sind Spieler, die natürlich sofort in die, also unter normalen Umständen beide sofort in der NHL spielen werden nächstes Jahr. Aber nochmal, die NHL und College Hockey und Junioren Hockey sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe und es wird eine Zeit lang dauern, bis die Jungs dann auch in der NHL da ankommen und einen sofortigen Einfluss nehmen können auf das Spiel der San Jose Sharks. Sind tolle Verpflichtungen, gute Jungs, die sie da gedraftet haben, für die Zukunft mit Sicherheit genau das Richtige, genau das, was die San Jose Sharks brauchen. Aber nochmal, jetzt so zu erwarten, dass sich in den nächsten ein, zwei Jahren alles verbessert, ich glaube, das ist Wunschdenken. Das weiß, glaube ich, aber Mike Greer auch. Er weiß, dass er noch einiges an Arbeit vor sich hat. Nimm die Edmonton Oilers als Beispiel. Wie oft haben die Edmonton Oilers den First Overall Pick gehabt, um im Endeffekt jetzt endlich im Stanley Cup Finale zu landen? Überleg, was da passiert ist. Taylor Hall, Neil Jakubov, Ryan Nugent Hopkins, Connor McDavid, Leon Dreiseitler Nummer 3. Das hat 6, 7, 8 Jahre Drafting gebraucht, um dann im wahrscheinlich 10. Jahr endlich da zu landen, wo man hin will. Das ist das dauert alles einfach ein bisschen. Und nochmal, Celebrini und Dickinson, tolle Jungs, aber sie haben halt einfach nicht viel drumherum. Und Tyler Toffoli ist ein toller Eishockeyspieler. Aber wie effektiv Tyler Toffoli in einer Mannschaft wie San Jose ist, wo er niemanden hat, der ihm wirklich dabei helfen kann, seine Tore zu schießen, das muss man erstmal abwarten.
Also das heißt, ich cancel mal den Tätowierer-Termin für das Tattoo Stanley Cup Champion 2030. Ist damit notiert, Stefan. Vielen Dank dafür.
Brauchst du nicht canceln, aber aus der 30 würde ich vielleicht eine 35 machen.
Ach du liebe Zeit. Okay, also ich brauche viel Geduld, so steht fest. An Second Overall wurde Artyom Levchunov von den Chicago Blackhawks gedraftet. Ich glaube, ein Spieler, den die Blackhawks auch gut brauchen können. Hochklassiger Verteidiger. Das passt gut in den Mix, den sie in den nächsten Jahren brauchen. Und an Position Nummer 3 von den Anaheim Ducks ein Stürmer mit Beckett Senecki. Da habe ich dreimal hinschauen müssen und er selbst auch. Also wenn ihr die Bilder schon gesehen habt vom Draft, er konnte selber kaum glauben, dass er so früh schon ausgewählt wurde von Anaheim. Ist er für dich auch die größte Überraschung bei diesem Draft?
Ja, absolut. Ich glaube, klar, sicherlich nach Celebrini war der Draft sehr offen. Er hat schon eine gewisse Tiefe. Klar, es sind gute junge Spieler dabei, viele gute Verteidiger dabei auch. Aber es war schon eine Situation, wo man sagen kann, man weiß nicht wirklich, was passiert. Aber Beckett Senecki so früh, ich glaube, seine Reaktion zeigt eigentlich alles. Ich kann mich erinnern, wie überrascht Moritz Seider damals war, an Position 6 gedraftet zu werden von Detroit. Und Seneca war, glaube ich, noch schockierter in seiner Situation. Und da freut mich unglaublich für den jungen Kerl. Bedeutet aber auch ganz klar, dass die Anaheim Ducks in ihn genau den Spieler gefunden haben, den sie wollten, den sie gesucht haben, von dem sie auch zu 100% davon überzeugt sind, dass er ihnen weiterhelfen wird. Weil man muss auch ganz klar dazu sagen, diese Jungs dann zu draften, mit denen keiner rechnet, das ist unglaublich viel Druck. Das kann auch ganz schnell in die Hose gehen. Und ich kann mich genau erinnern, ich gehe jetzt wieder auf Moritz Seider zurück. Steve Yzerman hat unglaublich einstecken müssen damals, als er Moritz Seider in Position 6 gedraftet hat. Wie kann man nur und unglaublich, und den hätte man viel, viel später auch haben können. Das sagt inzwischen in Detroit natürlich keiner mehr. Inzwischen ist Steve Yzerman logischerweise der König, weil er ihn damals gezogen hat. Aber es ist schon mit Druck dabei, und ich hoffe, dass Seneca für die Ducks genau das im Endeffekt tun kann, was ein Seider zum Beispiel für Detroit gemacht hat.
Das hat man ja auch gesehen bei David Reinbacher im Vorjahr, der österreichische Verteidiger, der sehr früh ausgewählt wurde von den Montreal Canadiens. Der wurde in den sozialen Medien ja direkt angegriffen, als ob er was dafür könnte, dass er so früh gedraftet wurde. Also da gibt's natürlich auch immer seine eigenen Geschichten. Und was natürlich immer ein Top-Thema ist, das sind die Steals. Also diese Spieler, die du relativ weit hinten trotzdem noch bekommen hast und die dann hoffentlich einen Einschlag hinterlassen. Ich habe da mal 4 rausgesucht, wo ich sagen würde, das war definitiv ein Steal. Das ist Steve Boehm an Nummer 12 von den Minnesota Wild gedraftet. Den hätte ich deutlich früher erwartet. Dann für mich Adam Jiříček, tschechischer Verteidiger an Stelle 16 von den St. Louis Blues. Wer sagt Jiříček, da sagt mir doch was. Ja, sein Bruder David, der spielt schon in der NHL bei den Columbus Blue Jackets, ist da sehr viel früher gedraftet worden an 6. Stelle. Nochmal zur Erinnerung. Adam, sein Bruder, an Nummer 16, und dabei gilt er, wenn man mit Tschechen spricht, als deutlich besser als sein großer Bruder. Also für mich ein Stil, absolut Adam Jiříček. Dann hätte ich noch Cole Yzerman, Nummer 20 von den New York Rangers. Dem wurde immer so ein bisschen vorgeworfen, er ist ein eindimensionaler Spieler, aber dafür ist er halt verdammt gut offensiv, das muss man einfach sagen. Ihn hätte ich unter den Top 10 erwartet. Und last but not least habe ich noch Aaron Kiviharju genommen, auch ein Verteidiger. Aber da müssen wir weit zurückgehen. 4. Runde, 122. Stelle. Also ich habe mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Haben die den übersehen? Den habe ich auf jeden Fall in der 1. oder spätestens 2. Runde gesehen. Könnte ein absoluter Stil sein. Hat schon Männer-Eishockey gespielt in Finnland in der Top-Liga. Also ich war dann doch überrascht. Wer ist für dich der Nummer 1 Stil in dem Draft?
Schwer zu sagen. Wirklich schwer zu sagen. Cole Eichelman ist ein Spieler, der am Anfang der Saison in den Top 3 gehandelt worden ist, was diesen Draft angeht, der teilweise sogar als Konkurrent für Celebrini an Nummer 1 gehandelt worden ist, der aber wirklich über die gesamte Saison hinweg gefallen ist und dann im Endeffekt an 20 von den Islanders gezogen wird, wird man abwarten müssen. Es gibt Gründe dafür. Ich meine, du darfst nie vergessen, so ein Spieler wie Cole Yzerman, da sitzen in jedem Spiel, das der dieses Jahr gemacht hat, 30 Mann auf der Tribüne, die ihm zuschauen. Da bleibt nichts verborgen. Das wird wirklich so, sein Spiel wird so auseinandergenommen, und wenn dann, sage ich jetzt mal Celebrini, klar Nummer 1, aber wenn dann 18 oder 19 Vereine nicht die Entscheidung treffen, dich zu ziehen, dann gibt's dafür Gründe. Und sicherlich ist das aber jetzt was Cole Yzerman auch selber weiß. Er hat die Kritik, sage ich jetzt mal, was sein Spiel angeht, gehört. Ich habe mir ein paar Interviews mit ihm angeschaut. Er ist ein selbstbewusster junger Mann, der sagt, nein, das ist okay, ich nehme das zur Kenntnis, aber es interessiert mich nicht wirklich. Und wir werden sehen, wie er dann damit umgeht. Ich fand Kiviharju, da gibt's ja inzwischen auch schon dieses wirklich ja schon in den letzten 24 Stunden berühmt gewordene Video, wie Billy Guerin sagt, dass er gerade den größten Steal dieses diesjährigen Drafts gemacht hat. Das garantiert er ihm. Und wenn ein 18-jähriger Junge sowas zu dem GM einer NHL-Mannschaft sagt, zwei Minuten nachdem er gezogen worden ist, dann sage ich Hut ab. Ob mir das im Endeffekt gefällt oder nicht, weiß ich jetzt im Augenblick noch nicht. Aber dieser Junge hat ganz klar ein gesundes Selbstvertrauen, was ihn mit Sicherheit weiterbringen wird. Und wir werden sehen in den nächsten 2-3 Jahren, ob er recht hat. Aber sowas zu sagen vor laufender Kamera als 18-Jähriger, dann sage ich Hut ab. Damit.
Yes.
Ja, aber auf der anderen Seite muss er auch wissen, dass er sich natürlich damit auch ein kleines Ziel auf den Rücken setzt, weil jetzt jeder ihn daran messen wird. Er wird jetzt zeigen müssen, dass dem auch so ist. Ansonsten wird man sich ganz schnell auch an das erinnern, was er gesagt hat und sagt, Kollege, also da hast du den Mund ganz schön voll genommen. Ja, es ist interessant. Ich find's gut, dass du mit 18 diese Form des Selbstbewusstseins hast und es ist besser als andersrum, wenn du nicht an dich glaubst. Und ja, jetzt werden wir sehen, was er daraus macht.
Lass uns, Stefan, noch auf den Draft aus deutschsprachiger Sicht blicken. Wir haben zwei Österreicher, die gedraftet wurden mit Gregor Bieber und Wassily Selanov und vier Schweizer, Leon Muckli in der zweiten Runde, 52. Position von den Anführungszeichen deinen Washington Capitals, dann Christian Kirsch, ein Torhüter, Rico Gredig und Basile Sassonon. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also vier Schweizer, zwei Österreicher und kein einziger Deutscher. Also ja. Ich musste da wirklich zwei, dreimal nochmal schauen, ob es da nicht doch einen erwischt hat. Veit Oswald hatte ich da ja ganz offensichtlich erwartet. So ist es kein Deutscher geworden. Wie beurteilst du diesen Draft aus deutschsprachiger Sicht?
Ja, mit Sicherheit ist es nicht schön, wenn kein deutscher junger Spieler gedraftet wird. Das sicherlich ist nicht gut. Auch ein bisschen was, wo wir uns natürlich mit beschäftigen müssen, sage ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite ist das auch nichts, wo ich sage, ach du meine Güte, das deutsche Eishockey geht wieder nach unten. Ich habe viele Kommentare gesehen, das zeigt wieder, wie schwach die DEL ist. Das ist völliger Blödsinn. Das sind Leute, die dann wieder ihren Mund aufmachen, die einfach überhaupt keine Ahnung vom Eishockey haben, muss ich ganz klar dazu sagen. Die Spieler, die gedraftet werden, haben mit der DEL in dem Sinne überhaupt nichts zu tun. Wenn du den ganzen Draft hier durchläufst, sind da nur eine Handvoll Spieler dabei, die überhaupt schon Profi-Eishockey spielen, sondern es ist ein Draft für Junioren, für Nachwuchsspieler. Und wir haben halt, das muss man ganz klar so sagen, auch immer mal wieder Phasen, wie alle anderen auch, ob das die Schweizer sind, ob das die Österreicher sind, in denen du einfach Jahrgänge hast, in denen deine Breite nicht so ist, wie du dir sie vorstellst. Und dann hast du halt einmal ein Jahr, wo niemand gezogen wird. Das passiert. Da sind dann vielleicht ein paar Spätentwickler mit dabei. Veit Oswald ist ein sehr solider, guter, junger deutscher Eishockeyspieler, der letztes Jahr über 10 Tore in der DEL gemacht hat. Der kann Eishockey spielen, der braucht sich nicht verstecken. Das ist alles wunderbar. Es hat für den Draft nicht gereicht. Aber ob er dann in 2-3 Jahren nicht für die NHL interessant wird, das weiß heutzutage kein Mensch. Wir haben genügend Spieler in der Vergangenheit gehabt in Deutschland, die NHL-Verträge unterschrieben haben, ohne jemals gedraftet worden zu sein. Das ist, da braucht man sich jetzt keine zu großen Gedanken machen. Klar, sicherlich, wenn es jetzt 1, 2, 3 Jahre so weitergeht, dann haben wir ein Problem. Aber nur weil es jetzt einmal passiert, glaube ich nicht, dass das eine Situation ist, in der wir uns große Gedanken machen müssen. Sondern wir müssen einfach konzentriert so weiterarbeiten im deutschen Eishockey. Die Nationalmannschaft erzielt in den letzten paar Jahren hervorragende Ergebnisse. Unsere U20, unsere U18 sind beide in der A-Gruppe. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwo unten rumkrebsen, sondern wir haben halt jetzt einen schlechteren Jahrgang gehabt. Das ist völlig normal. Das geht allen anderen Nationen auch so. Und deshalb ist es nichts, wo ich jetzt groß Alarm schlagen würde.
Eine Nation, die für Aufsehen gesorgt hat, das ist Norwegen. Die haben insgesamt 4 Spieler gehabt, die gedraftet wurden und 2 davon in der ersten Runde. Der eine ist Michael Brandsek Nygaard an 15. Stelle, Detroit Red Wings. Und der zweite ist Stian Solberg an Stelle Nummer 23 von den Anaheim Ducks. Ist das der neue Trend, Spieler aus Norwegen? Wie siehst du die Entwicklung der Norweger?
Die Entwicklung ist gut, aber man muss auch da immer muss man auch jetzt die Situation so beurteilen. Brandsek Nygaard vor allem, der spielt in Schweden seit Jahren. was auch völlig normal ist für Norweger. Aber das ist jetzt, das war ein norwegischer Landsmann, der aber, wie gesagt, seit Jahren das Eishockey in Schweden lernt. Auch bei den Österreichern, die gedraftet worden sind, muss man dazu sagen, der eine spielt auch, der Verteidiger, leider habe ich jetzt den Namen vergessen, spielt in Schweden. Bei Solberg ist es ein bisschen anders. Der spielt in Norwegen, der spielt dort in der ersten Liga und zwar schon seit 2 Jahren. Der ist mit Sicherheit ein bisschen auch ein Aushängeschild dadurch jetzt geworden für das norwegische Eishockey, da er den Weg gewählt hat, zu Hause zu bleiben, Profi-Eishockey in der norwegischen Top-Division zu spielen und darüber den Weg geschafft hat, in der ersten Runde in den NHL gedraftet zu werden, der damit hoffentlich auch ein bisschen ein Zeichen setzen kann für die anderen norwegischen Spieler, dass man nicht unbedingt das Land verlassen muss, um Erfolg zu haben und deshalb mit Sicherheit auch ein Spieler, der fürs norwegische Eishockey hoffentlich einiges bewegen kann. Aber man muss die Situation schon immer sehr individuell beurteilen, wo diese Spieler denn dann wirklich ihr Eishockey spielen oder auch ihr Eishockey erlernen, sage ich jetzt mal.
Dann machen wir einen Haken, würde ich sagen, hinter den NHL Draft 2024 und widmen uns last but not least noch den NHL Awards, die ja in Las Vegas stattgefunden haben, in dieser Sphäre, diesem riesigen, ja, wie sagt man, Videoball, anders kannst du es gar nicht sagen. Also es war maximal spektakulär, ganz tolle Bilder, sowohl von außen als auch von innen. Der Draft hat da ja auch stattgefunden, das nur am Rande. Und ja, die wichtigsten Gewinner, würde ich sagen, die... Ja, lass uns die nochmal anschauen, so in unserer letzten Episode vor der Sommerpause. Hart und Ted Lindsay Award, also die beiden MVP-Titel gingen jeweils an Nathan MacKinnon. Zur Erklärung, die Hart Trophy wird von Journalisten bestimmt, also da wird der jeweilige Spieler gewählt von Eishockey-Journalisten und beim Ted Lindsay Award sind das die Spieler selbst, also das von der Spielergewerkschaft NHLPA, also das heißt Mit- und Gegenspieler haben sich für Nathan MacKinnon entschieden, heißt die doppelte Bestätigung und damit hochverdient, oder?
Ja, ohne Frage. Ich glaube, wir hatten dieses Jahr eine Situation, wo wirklich 3 Spieler dabei waren mit MacKinnon, McDavid und Kucherov. Hätten alle 3 verdient gehabt, diese Preise zu gewinnen. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, wenn du den Ted Lindsay Award gewinnst, sprich den, bei dem sich deine Mitspieler und Gegenspieler für dich entscheiden, dann ist das für mich das absolute Zeichen dafür, dass du den Respekt der Liga genießt, den Respekt deiner Kollegen genießt, die einfach der Meinung waren, dass du der beste Spieler der Saison warst. Und wenn du diese, für mich die persönlich, jetzt mag persönlich sein, ist jetzt zwar nicht so bekannt wie die Hart Trophy, aber für mich der wichtigste Award, den du eigentlich gewinnen kannst, weil ohne jetzt zu kritisch sein zu wollen, aber was die Presse denkt, ist mir eigentlich relativ egal. Klar, sicherlich Hart Trophy, super, wunderbar. Aber wenn ich mir persönlich eine Trophäe aussuchen dürfte, die ich gewinnen möchte, dann wäre das immer Ted Lindsay Award. Und wenn du von deinen Kollegen zum besten Spieler der Saison gewählt wirst, dann glaube ich, ist das eindeutig. Und Nathan MacKinnon kann sehr, sehr stolz auf seine Saison sein.
War ja auch der gefühlte Kapitän der Colorado Avalanche, nachdem Gabe Landeskog so lang verletzt war. Also ja, toller Spieler auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, Stefan, wie wir in einer der ersten Ausgaben darüber gesprochen hatten, wer denn momentan der beste Spieler der Welt ist. Da hattest du Connor McDavid gesagt und ich Nathan MacKinnon. Also für mich eine schöne Bestätigung, auch wenn ich als Journalist natürlich keine Ahnung habe. Ich krieg heute mein Fett weg, erst mit den San Jose Sharks und jetzt nochmal die Medienschelte sozusagen.
Lass uns Nein, auf den... Ist ja nur persönlich. Ist ja nur, wenn ich bei der Hart Trophy zum Beispiel, wenn ich dann sehe, dass Connor McDavid, da gibt's Journalisten, die ihn auf Platz 5 gesetzt haben dieses Jahr, dann sage ich, okay, gut, dann gehört denen das Recht entzogen zu wählen, weil wer Connor McDavid nur als 5. hat, der hat eigentlich, also Entschuldigung, der hat aber keine Ahnung. Das muss ich einfach ganz klar so sagen.
Der
weiß,
so ist es.
Der weiß nicht, wovon er redet.
Gut, dann reden wir über einen weiteren wichtigen Award, die Norris Trophy. Die geht an den besten Verteidiger und da hat sich durchgesetzt gegen eine elitäre Auswahl. Die anderen Finalisten hießen Roman Josi, der Schweizer, und Cale Makar. Quinn Hughes, der abgeräumt hat, der hat auch eine Monster-Saison gespielt, der mobile Offensivverteidiger. Und für dich deshalb auch zu Recht das Rennen gemacht mit Josi und Makar?
Nein, für mich nicht. Für mich ist Cale Makar der beste Verteidiger der NHL. Das seit 2 oder 3 Jahren hinweg und eigentlich immer für mich derjenige, der, so wie er spielt, diese Trophäe gewinnen sollte. Quinn Hughes hat eine hervorragende Saison gespielt. Toll. Und sicherlich gibt es genügend Leute, die sagen, hey, hat er sich verdient. Es ist nicht unverdient in dem Sinne, aber persönlich ist für mich Cale Makar die absolute Nummer 1 bei den Verteidigern und sollte, wenn er so weiterspielt, die nächsten 5 Norris Trophies gewinnen. Er ist für mich etwas ganz Besonderes. Er hat das bestimmte, dieses extra noch dazu, was andere nicht haben. Roman Josi und Quinn Hughes haben sensationell gute Jahre gehabt, alle beide. Aber für mich ist Cale Makar der beste Verteidiger der Liga.
Dann kommen wir noch zum besten Torhüter. Der hat die Vezina Trophy abgeräumt. Es war Connor Hellebuck von den Winnipeg Jets. Die Finalisten waren Sergei Bobrovsky und Thatcher Demko. Jetzt muss man erstens mal sagen, ist das sehr bitter für Bob. Denn Bobrovsky hat damit weder die Vezina noch die Conn Smythe Trophy für den MVP in den Playoffs gewonnen. Ist also da gleich zweimal leer ausgegangen. Was mich gewundert hat, die russischen Goalies waren so ein bisschen im Fokus in letzter Zeit. Wenn man sich auch Shesterkin und Co. anschaut, also jeder hat geschwärmt von der Torhüterschule in Russland. Jetzt haben wir aber unter den 3 Finalisten in Anführungsstrichen nur einen Russen mit Bobrovsky, dafür aber 2 US-Amerikaner mit Gewinner Hellebuck und Finalist Demko. Also das ist mal ein starkes Gegengewicht.
Ein paar Sachen. Also kenne ich mich anscheinend bei Torhütern einfach nicht gut genug aus, um das beurteilen zu können, weil ich ja auch ein bisschen wie du bin. Für mich ist Shesterkin im Augenblick eindeutig der beste Torhüter der Liga. Hellebuck, okay, wunderbar, aber ich sehe das halt immer so ein bisschen. Es ist ein Award. Alle Awards sind nur für die reguläre Saison gedacht, ja. Aber ich sehe es halt gut. Bobrovsky 2-mal hintereinander im Stanley Cup Finale gewesen jetzt. Seine Mannschaft also wirklich bis ans Ziel gebracht, ganz klar. Shesterkin hat auch letzte und diese Saison mit seiner Mannschaft Playoff-Erfolg gehabt und das fehlt Hellebuck einfach meiner Meinung nach komplett und deshalb habe ich immer so ein bisschen Problem damit. Aber wie gesagt, es ist eine Trophäe für die reguläre Saison. Ich hätte weder Connor Hellebuck noch Thatcher Demko in meinen Top 3 gehabt, aber nochmal, bei Torhütern ist es vielleicht immer ein bisschen anders. Vielleicht weiß ich da wirklich nicht genau, wohin ich gucken muss. Die andere Sache mit Sergei Bobrovsky, glaube mir, Sergei Bobrovsky ist nicht leer ausgegangen. Es ist ihm scheißegal, ob er die Vezina Trophy oder die Conn Smythe Trophy gewonnen hat, weil er hat die einzige Trophäe, um die es wirklich geht, bei sich zu Hause stehen. Und das ist der Stanley Cup und alles andere ist ihm wurscht. Das garantiere ich dir.
Das glaube ich allerdings auch. Dann schauen wir zum Schluss noch auf die Calder Trophy. Die geht an den besten Rookie, einen Award, den du nur ein einziges Mal in deinem Leben gewinnen kannst. Und in dem Fall wundert das, glaube ich, keinen, dass Connor Bedard von den Chicago Blackhawks den gewonnen hat. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht viel diskutieren. Da wird es wenig Argumente gegen Connor Bedard geben. Aber die Finalisten fand ich dann doch recht spannend. Das waren 2 Verteidiger mit Brock Faber von den Minnesota Wild und Luke Hughes von den New Jersey Devils. Also ich glaube, in jedem Jahr, wo kein Connor Bedard mit dabei gewesen wäre, hätten die diese Calder Trophy gewinnen können. War es einfach das falsche Jahr für Faber und Hughes?
In dem Sinne ja, glaube ich schon. Für mich ganz klar, Connor Bedard, diese Trophäe ist völlig in Ordnung. So, er war der beste junge Spieler dieses Jahr. Er hat am meisten Einfluss und Impact auch auf seine Mannschaft gehabt und er ist der Top-Rookie gewesen. Aber man muss ganz klar dazu sagen, vor allem weil es Verteidiger sind und weil die Entwicklung bei Verteidigern eigentlich immer ein bisschen länger dauert, auch weil es die schwierigere Position ist, finde ich, dass Faber und Hughes beide unfassbar starke Jahre gehabt haben, weil sie einfach so früh schon so viel Verantwortung übernommen haben. Brock Faber hat sich innerhalb seiner ersten Saison zum Top-Verteidiger der Minnesota Wild entwickelt, mit der meisten Eiszeit, mit der meisten Verantwortung. Und das ist schon was ganz Besonderes. Und vielleicht ein bisschen unglücklich, dass du ausgerechnet gegen Connor Bedard drankommst, was deine Rookie-Saison angeht. Ich glaube, alle beide Verteidiger werden Riesenkarrieren in der NHL haben und werden vielleicht noch die ein oder andere Trophäe gewinnen können, wenn es so weitergeht.
Das glaube ich auch. Schauen wir mal, was da noch passiert. Wir sind am Ende von Episode Nummer 6. Ein bisschen überzogen haben wir, Stefan, aber ich glaube, das macht nichts. Immerhin ist das die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir melden uns dann wahrscheinlich im September mit allen Infos zur neuen Saison. Was wir euch noch mit auf den Weg geben können, das sind schon mal die Eckdaten für die neue Saison. Saisonauftakt ist am 8. Oktober. Der Stanley Cup Champion steigt dann in den Ring. Die Florida Panthers spielen gegen die Boston Bruins. Heute am Dienstag kommt auch der neue Spielplan mit allen 1312 Partien. Die hat Stefan Usdorf, glaube ich, spätestens nach 5 Minuten alle auswendig gelernt. Ja. Und alles andere findet ihr über den kompletten Sommer und bis wir uns dann wieder hören auf nhl.com.de. Die komplette Berichterstattung. Es gibt wieder viele Vorschauserien, 32 in 32, wo wir alle Teams anschauen und vieles mehr. Also schaut da einfach rein. Lasst uns auch gerne ein paar Bewertungen, Likes da, wenn es euch gefällt, oder auch gerne Kommentare zu unserer Show. Das waren die ersten 6. Unsere Inaugural Season, Stefan, hat unfassbar viel Spaß gemacht, der Anfang. Und es war auch der High-End-Sport. Also ich fühle mich rundum wohl hier. Ich hoffe, dir geht's genauso.
Absolut, hat riesen Spaß gemacht. Ich glaube, wir hatten auch richtig viel Glück mit der Qualität des Eishockeys in der NHL dieses Jahr. Ich kann mich wirklich kaum an eine Saison erinnern, an dem das NHL-Gucken so viel Spaß gemacht hat wie dieses Jahr. Eishockey ist wirklich absolut auf dem Vormarsch. Die Qualität der Spieler, der Spiele wird immer, immer besser. Und ich glaube, wir haben einiges vor uns, was die nächste Saison angeht, was die Qualität und das Eishockeys angeht, was die Spieler angeht nächstes Jahr. Ich glaube, alle werden immer besser, egal ob das in der NHL ist oder drumherum, und deshalb freut es mich einfach, ein Teil des Eishockeys sein zu dürfen im Augenblick.
Und wir brennen schon auf die neue Saison 2024-25. Das war vielleicht ein kleiner Vorgeschmack darauf. Ich bedanke mich für viele verbale Schlagschüsse von dir, lieber Stefan. Danke, dass du dabei warst. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns nach der Sommerpause. Bis dahin, bleibt alle gesund, du auch, Stefan. Und bis Herbst 2024.
Alles klar, bis dann, Ruppi.
Servus, macht's gut.